Double Trouble. 180! Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Die Spieleranzahl im Alexandra Palace von London bei der PDC Darts Weltmeisterschaft ist schon wieder halbiert worden. Von 8 Spielern sind gestern nur noch 4 übrig geblieben, die dann heute die Halbfinals bestreiten werden. 3 Gesetzte und ein Außenseiter, wenn man so will, sind dabei. Darüber werden wir reden in der nächsten halben, dreiviertel Stunde hier bei Double Trouble auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Christian Ömicke, ich begrüße euch zu dieser Sendung und bei mir natürlich unsere beiden Experten von Daten.de, zum einen Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Moin Christian.
Und Kevin Barth natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Kevin.
Hallo Christian, ich hoffe, dass wir jetzt heute nicht irgendwie noch Halbfinale spielen und irgendwie noch aussieben müssen.
Tja, also wir werden sicherlich jetzt unsere Tipps nicht großartig anpassen müssen von gestern. Aber wir können zumindest sagen, wir hatten ja im Grunde 3 Außenseiter gestern im Viertelfinale und 2 davon sind ihrer Außenseiterrolle auch gerecht geworden. Oder 4 Außenseiter waren es letztendlich. Wir haben ein Match, mit dem wir anfangen können. Nathan Aspinall gegen Brandon Dolan. 2 ungesetzte Spieler. Wir haben eigentlich gestern so als Schlussfazit gehabt, wir wissen überhaupt nicht, wie dieses Match endet. Entweder ganz knapp oder einer gewinnt sehr deutlich. Ihr wart euch mehr einig, dass es eventuell eher Brandon Dolan wird. Marvin, das war letztendlich eine starke Leistung, aber nicht von Dolan, sondern von Nathan Aspinall.
Ja, also da lag ich dann, glaube ich, falsch. Also ich glaube, Kevin hatte dann noch am Anfang gesagt,
ich habe 5-4 Aspinall, ja.
Und ich hatte irgendwie 5-4 Dolan, das ging halt total nach hinten los. Ja, also das war schon eine einseitige Geschichte, muss man sagen, wie eigentlich der ganze Tag gestern. Dolan fand irgendwie gar nicht in die Partie, Aspinall hat das gut gemacht. Hat halt die ersten 4 Sätze alle gewonnen und eigentlich auch souverän gewonnen. Und Dolan, ja, 93 Average, das ist eigentlich so, was er die letzten Monate, ja, fast schon besser als was er die letzten Monate gespielt hat. Aber Aspinall hat das gut gemacht, 99 Average, fast 100, das ist schon nicht schlecht über die Distanz und absolut der verdiente Sieg am Ende.
Ich meine, Aspinall, ich weiß nicht, ob der jemals einen höheren TV-Average dann auch gespielt hat. Also das dann beim wichtigsten Spiel seines Lebens, in Anführungsstrichen, ich weiß, das ist jetzt so eine Privatsender-Formulierung, aber das war es ja im Endeffekt, das dann da zu machen, das ist schon sehr respektabel.
Nathan Aspinall wird auf jeden Fall in der Weltrangliste deutlich nach oben klettern. 100.000 Pfund hat er schon mal sicher für diesen Halbfinaleinzug. Das wird seine Karriere und sein Leben sicherlich ein Stück weit verändern. Was glaubt ihr, wie sind seine Chancen heute gegen Michael Smith, der, werden wir später noch zu sprechen kommen, sicherlich gestern auch wieder überzeugen konnte. Kevin, der könnte heute untergehen, oder?
Ja, das ist so die Frage. Also ich stelle mir halt die Frage, ob er dann diese Performance dann nochmal bringen kann über eine noch längere Distanz und komme eigentlich zu dem Schluss, dass ich es ihm weniger zutraue als Michael Smith. Also Smith hat so ein Spiel bei dieser WM, wo ich denke, okay, das wird er auf jeden Fall weiter durchziehen. Und Aspinall traue ich nicht zu, da das ganze Spiel mitzuhalten. Ich traue ihm zu, 2 oder 3 Sätze zu gewinnen, aber mehr dann eben nicht.
Was glaubt ihr fürs nächste Jahr, Marvin? Wir haben ja oft so eine Kandidaten bei der Weltmeisterschaft, die dann dort extrem gut spielen. Jamie Lewis im letzten Jahr so ein Beispiel, der dann ein schlechtes Jahr 2019 erwischt. Nathan Aspinall wird jetzt, glaube ich, in die 30er, 35 oder so wird er platziert sein. 34 auf jeden Fall. Wie schätzt du ihn im nächsten Jahr ein?
Ja, man muss ja erstmal sehen, dass es, ja, wie du schon gesagt hast, ist ein Career-Changing-Tournament für Aspinall war. Der hat sich am Anfang des Jahres die Q-School-Card, sag das mal, die Protocard geholt. Also schon ein krasses Jahr 2018 für ihn. 133.000 Pfund eingespielt, jetzt 100.000 alleine bei der WM. Das ist natürlich für einen Kerl, der am Anfang des Jahres noch nicht mal wusste, ob er die Tour spielt, natürlich einfach Wahnsinn. Was er erst dann 2019 bringt, ist halt schwierig zu sagen. Also er hat dieses Jahr ja auch ein Pro-Tour-Event gewonnen, also so ganz aus dem kam das jetzt auch nicht. Nur, ja, er hat natürlich auch ein wenig ja, Glück, dass er die untere Hälfte erwischt hat, ne? Haben wir ja schon öfter darüber geredet, dass da jetzt jemand im Halbfinale steht, den man da nicht so erwartet vorher, hat sich dann halt relativ schnell ergeben. Aber er hat die Chance genutzt und das muss man ihm natürlich anerkennen. 2019 wird natürlich aber, wie du schon gesagt hast, ein schwieriges Jahr, weil ja, die Pro Tour ist einfach hart und die wird 2019 wahrscheinlich umso härter werden, wenn man vielleicht schaut, wer dann über die U-School dann auch von der BDO eventuell rüberkommt. Also ja, es wird nicht einfach, aber ich meine, das Geld nimmt ihn erstmal keiner und das spült ihn halt auch weit nach vorne mit ein paar Turniersiegen oder guten Ergebnissen. Kommt er doch relativ schnell in die Top 32 und dann muss man schauen, was er daraus macht, aber es öffnet ihn auf jeden Fall gute Chancen.
Es ist gerade diese Geschichte, er hat nichts zu verteidigen, er hat keinen Druck im Endeffekt jetzt und hat, glaube ich, eine Riesenchance, bei der nächsten WM gesetzt zu sein. Und das ist, glaube ich, schon ja, stark. Wenn es keine Preisgelderhöhung gibt für die nächste WM, dann wären das aber ja trotzdem 15.000 Pfund, die er dann auch wieder sicher hätte.
Ja, also wir werden sehen. Nächster Gegner für ihn heute Abend im Halbfinale, das erste Match ist Michael Smith. Ja, der macht einen extrem starken Eindruck, hatte gestern Abend Luke Humphries vor der Brust, der ja Rob Cross aus dem Turnier geworfen hat. Kevin, wir waren eigentlich uns alle einig, dass Michael Smith das Ding gewinnen wird, aber dass es dann am Ende dann doch so deutlich wird, war vielleicht nicht ganz zu erwarten. Also Humphries konnte eigentlich, ja, wenn dann überhaupt, nur am Ende noch so ein bisschen an seine gezeigten Leistungen aus dem Match gegen Rob Cross anknüpfen.
Genau, er kam halt vor allem vom Scoring nicht hinterher, was halt sich dann total gezeigt hat, wenn man sich angeguckt hat, wie viel Darts Michael Smith am Doppel vorbeiwerfen durfte und dann auch getan hat, also wie viel mehr er aufs Doppel bekommen hat als Luke Humphries. Und ja, das ist so das einzige Manko gewesen, diese Unsicherheit auf die Doppel. Beim Scoring war Michael Smith extrem stabil, extrem gut unterwegs und trotz der vielen verpassten Doppel landet er beim Average am Ende bei, was hat er gehabt, 102, 103?
103.
Ja, siehst du. Luke Humphries dann auch mit 1,44 mal entsprechend Scores ohne Triple Polek. Das habe ich gestern angefangen, nerdig mitzuzählen. Also das kam mit Sicherheit auch zum Tragen, weil Smith war nur bei 0,6 und das ist dann schon ein deutlicher Unterschied, wenn du gefühlt in fast zweimal Polek dann irgendwie entsprechend einen trippellosen Visit dann irgendwie wieder hast.
Also Michael Smith macht weiterhin einen extrem starken Eindruck. Marvin, heute gegen Nathan Aspinall, im Grunde kann er sich eigentlich nur selber schlagen, gerade auf die lange Distanz, oder?
Das ist natürlich die Gefahr, aber ich glaube auch, dass sich Michael Smith da relativ deutlich durchsetzen wird, weil er eben im Scoring wirklich sehr, sehr stark ist. Das hat man gestern auch gesehen. Also Humphries hatte so eine kurze Phase, so nach dem dritten Satz, den er 3-0 gewonnen hat, dann hat er, glaube ich, auch im vierten Satz ganz gut angefangen. Aber da hat Michael Smith dann trotzdem halt die Scores um die Ohren gehauen. Und das ist eigentlich das Smith, was ihn eigentlich auszeichnet, klar, die hohen Scores. Aber die kommen bei dieser WM auch zu den richtigen Zeitpunkten. Und das glaube ich, dass er gegen Nathan Aspinall auch sich dadurch wieder viele, viele Chancen auf die Doppel erarbeiten wird. Und was Aspinall halt in diesem Turnier noch gar nicht so gezeigt hat, ist einfach, dass er irgendwie diesen ganz wichtigen hohen Checkout zu den wichtigen Momenten produziert. Und ich glaube, dass wenn er das nicht schafft gegen Michael Smith, dann kann es sogar recht deutlich werden. Aber andererseits hat Aspinall natürlich auch hier wieder nichts zu verlieren. Smith weiß um die Chance. So eine einfache Chance, in Anführungsstrichen, wird er nie mehr wahrscheinlich kriegen, um in ein WM-Finale einzuziehen. Aber ich glaube schon, dass er seiner Favoritenrolle gerecht werden wird.
Genau, erstes Mal im Halbfinale und auch die Riesenchance, zum ersten Mal ins Finale einzuziehen. Und wie Kevin gestern schon gesagt hat, er hätte dann auf dem Weg ins Finale gerade mal einen einzigen gesetzten Spieler aus dem Turnier geworfen, nämlich John Henderson. Vielleicht so eine kleine Wundergeschichte, wenn er hier tatsächlich eventuell sogar den Titel holt. Das wird schwer, denn Gegner im Finale wird, und damit kommen wir zum zweiten Halbfinale, entweder Michael van Gerwen oder Gary Anderson. Wir haben das Traumhalbfinale, was sich bereits vor der WM angedeutet hatte, was alle vermutet haben. Wir haben es bekommen und das auch nach zwei souveränen Siegen beider Spieler gestern. Wir fangen mal mit Michael van Gerwen gegen Ryan Joyce an, weil wir da ein bisschen Parallelen zu Michael Smith gegen Luke Humphries haben. Auch Michael van Gerwen hat gestern ungewöhnlich viele Triple nicht getroffen und auch ein paar Doppel ausgelassen. Wenn Ryan Joyce da ein bisschen besser spielt, Kevin, dann hat der eigentlich mehr Chancen, als nur einen Satz zu gewinnen.
Ja, also vor allem im dritten und vierten Satz war da eine deutliche Schwächephase von van Gerwen zu erkennen. In dieser Zeit lag er dann auch vorne, also hatte mehr Scores ohne Triple als Ryan Joyce dann tatsächlich. Und hätte, ja, also Joyce hätte dieses Entscheidungsleck des vierten Satzes, das hätte er nutzen müssen. Da hat van Gerwen mit eigenem Anwurf 16 Darts gebraucht. Und das ist ungewöhnlich für ihn. Wenn Joyce da einen ganz gewöhnlichen 15er spielt und auf Checkout war er ja mit 57% sehr gut, dann steht es 2-2 in den Sets. Dann wackelt zwar van Gerwen noch nicht so richtig, aber ja, es hätte noch ein zweiter Satz für Joyce werden können, wo man danach gemerkt hat, dass ihm das schon zu schaffen gemacht hat, weil er dann abgebaut hat und selbst angefangen hat, immer mehr Scores ohne Triple dann auch einzustreuen. Joyce war halt am Ende einfach nicht konstant genug, aber van Gerwen hat gezeigt, dass er auch bei dieser WM eine gewisse Anfälligkeit besitzt. Und da gibt es halt auch Leute, die sagen, dass ein Gary Anderson das bestrafen würde. Wir könnten jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden und würden bei van Gerwen und Anderson Dinge finden, die gut sind und auch Dinge, die bei dieser WM schon schlecht gelaufen sind. Das kann man jetzt hin und her wälzen. In meinen Augen wird man hier keinen eindeutigen Favoriten feststellen können.
Ja, machen wir das so einfach. Also ich hoffe, ihr habt eine Stunde Zeit mitgebracht. Wir werden das analysieren. Nein. Marvin, war dieser vierte Satz gestern Abend vielleicht so ein bisschen entscheidend? Ryan Joyce hatte sich den dritten geholt mit 3-2, führte dann auch schon 2-0 im vierten Satz mit Break 4. Und dann bestraft Michael van Gerwen wirklich teilweise auch in brillanter Manier dann jeden Fehler von Joyce. Wenn der den holt, den vierten Satz, dann haben wir vielleicht eine andere Partie, oder?
Ja, da steht zwar 2-2, aber trotzdem hatte Joyce einfach nicht das Spiel oder hat eigentlich auch nicht die Qualität, van Gerwen dann noch zu bezwingen. Klar war das Publikum dann auch dabei und alles, aber was einfach der Grund dafür war, warum van Gerwen eigentlich in die Situation kam, war, dass er eigentlich mal wieder irgendwie quasi eingeschlafen ist in diesem Jahr. Also das ist ja schon öfter in diesem Jahr vorgekommen, dass er irgendwie bei der hohen Führung irgendwie abschaltet und vielleicht denkt, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was so um seinen Kopf vorgeht, aber ich vermute, dass er denkt, oh, das läuft so gut hier, der ist mir auch nicht wirklich gefährlich, das gewinne ich so oder so. Und dann lässt er halt ein bisschen nach, die Konzentration geht ein bisschen ab und dann muss er sich wieder irgendwie dann mal kurzzeitig motivieren, hat es dann auch geschafft, rechtzeitig. Und ja, die letzten beiden Sätze waren eigentlich auch dann wieder ja doch souverän und ja, ich denke, beide wussten dann auch, dass van Gerwen dieses Spiel halt dann recht zügig zumachen wird. Aber das war so eine kleine Schwächephase, die er auch gegen Hopp mal kurz hatte, die er auch gegen Lewis kurz hatte, obwohl er da auch wirklich Gegenfeuer bekommen hat. Hopp ja eigentlich auch. Gegen Tavern hat er auch einen Satz abgegeben. Also er marschiert halt nicht wirklich durch, aber trotzdem sind das alles sehr souveräne Auftritte. Wenn man immer nur einen Satz abgibt, ist es wirklich nicht schlecht. Aber wie Kevin schon gesagt hat, das ist so ein kleiner Schwachpunkt, den man bei Vergerben im Moment vielleicht ausmachen kann.
Es ist um nochmal kurz bei van Gerwen zu bleiben, eine interessante Statistik. Er hat jetzt, glaube ich, matchübergreifend bei der Weltmeisterschaft in 16 oder 17 Matches in Folge ein 100er Average geworfen, mindestens. Das ist schon eine beeindruckende Qualität.
Ja, das ist es. In dem Fall war halt der Schnitt niedriger als in seinem Spiel zuvor gegen Adrian Lewis, wo er wirklich sehr, sehr stark war und Lewis auch den einen Satz, glaube ich, nur gekriegt hat, weil er ziemlich stark gespielt hat. Und hier war es jetzt alles ein bisschen niedriger und ein guter Mitte-90er-Average hätte ihm da schon gefährlich werden können, in meinen Augen. Ja, Gary Anderson ja dann gestern mit seinem ersten entsprechenden 100er Average des Turniers, um da vielleicht mal überzuleiten.
Ja, das ist eine gute Überleitung, aber wir werden gleich über Gary Anderson reden. Wir machen mal eine kurze Pause, bevor wir hier uns, ja, wie gesagt, eine Stunde lang mit dem Halbfinale zwischen Mark Van Gerwen und Gary Anderson beschäftigen. Bis gleich.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble und reden über die PDC Darts Weltmeisterschaft, natürlich über die gestrigen Viertelfinals und die heutigen Halbfinals. Wir haben ein Match noch übrig und das war das spannendste, in Anführungsstrichen. 3x5:1 hieß es gestern, einmal dann 5:2 und zwar Gary Anderson gegen Dave Chisnall. Vielleicht das Top-Match des Viertelfinals von den Namen her. Und ja, es hat zum Teil ein bisschen gehalten. Marvin, vielleicht eher gegen Ende hin, oder? Dave Chisnall hat so ein bisschen den Start verpennt.
Ich würde noch nicht mal sagen, er ist den Start verpennt. Ich meine, Anderson ist einfach auf die Bühne gekommen und hat richtig Gas gegeben. Also die ersten beiden Sätze waren das Beste, was er eigentlich bei diesem Turnier ja bisher gespielt hat. Das war echt wirklich vom ersten Dart an Powerscoring, so wie man Anderson halt von früher kennt. Also der hat wirklich dann endlich mal, das hat er auch im Interview gesagt, endlich mal die Triple 20 getroffen, so wie er das gerne hätte. Am Ende stehen dann halt auch 1280er zu Buche, bei Chisnall nur 8. Und das ist bei einem Gegner wie Chisnall ja schon ja ein ziemliches Plus, denn der ist ja eigentlich selbst dafür bekannt, dass er viele 180er trifft. Und ja, da konnte Chisnall eigentlich gar nicht viel machen. Dann kam er im dritten Satz besser rein, da geht er aber auch noch verloren. Und danach hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Anderson ein bisschen abgebaut hat gegen Ende hin, musste dann auch für seine Legs mehr kämpfen. Aber insgesamt war es doch ja souverän, würde ich schon sagen. Denn ich hatte nicht das Gefühl, dass Anderson irgendwie ins Schwitzen gerät, vielleicht ins Schwitzen schon, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er dieses Spiel irgendwann verlieren könnte.
Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht ein bisschen anders als bei den beiden Matches davor. Kevin, du hattest gerade angesprochen, zum ersten Mal über 100 gecheckt. Wenn man sich jetzt die Matches von Gary Anderson anguckt, Kevin Burness, dann Jermaine Wattimena, dann Chris Dobie, dann Dave Chisnall, hat sich Gary Anderson in dieser Weltmeisterschaft im Grunde von Match zu Match verbessert?
Er hat von Match zu Match das gespielt, was er irgendwie spielen musste. Also gegen Dave Chisnall hat er eben von Beginn an den Zahn gezogen, hat eine 115 im ersten Satz gespielt. Der Average war nach dem zweiten Satz dann auch, glaube ich, bei 109 oder so. Das war sehr, sehr stark. Also das hat uns dann auch gezeigt, was er kann. Und er hat sich schon gesteigert. Es ist eine klare Steigerung gestern dann auch zu sehen gewesen. Und das war auch gut so, weil Chisnall ja auch Momente hatte später im Match, wo er dann richtig reinkam. Aber da war der Rückstand für ihn daneben einfach schon zu groß. Und Anderson hatte immer noch die Klasse zu brechen, wie das möglicherweise dem einen oder anderen Topspieler sonst wie bei dieser Weltmeisterschaft passiert wäre.
Also Gary Anderson gegen Michael van Gerwen heute Abend das zweite Halbfinale. Best of 11 Sets, also wer als erstes 6 erreicht. Und ja, dann fangen wir mal an. Wir haben ja eine Stunde versprochen, das wird es wahrscheinlich nicht werden. Marvin, was glaubst du, wer von den beiden ist zuerst bei der 6? Es fällt, glaube ich, enorm schwer. Wir haben bei beiden Spielern Schwächen gehabt, wir haben aber bei beiden auch unheimlich gute Matches gehabt. Letztendlich sind sie ja doch, naja, gut durchs Turnier gekommen. Was glaubst du, wie geht das aus heute Abend?
Ja, vor der WM habe ich ja gesagt, Anderson gewinnt diese Partie. Gestern habe ich dann gesagt, ich sehe eher Van Gerwen vor und da bleibe ich jetzt auch bei, weil Anderson halt jetzt irgendwie die letzten Sätze halt schon noch etwas nachgelassen hat und ich glaube, dass Van Gerwen, weil es halt über vielleicht 11 Sätze geht, etwas konstanter ist bei dieser WM, würde ich da Van Gerwen mit 6-4 tatsächlich vorne sehen, aber Anderson hat alle Möglichkeiten, das auch 6-4 zu gewinnen. Hier glaube ich tatsächlich, dass es sehr eng wird. Ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass jemand irgendwie 6-1 da durchzieht. Aber wahrscheinlich kommt es dann doch so. Aber ja, meine Tendenz wäre im Moment knapp Richtung Van Gerwen.
Kevin, wie siehst du das? Logisches Finale jetzt, Michael gegen Michael?
Ja, es ändert sich total von Tag zu Tag. Also es ist extrem schwer zu prognostizieren. Der Anderson von gestern hat mir sehr, sehr gut gefallen, während der Van Gerwen von gestern mir nicht so gut gefallen hat. Das ist halt die Frage. Ne? Er sagt ja, Van Gerwen hat ja jetzt im Interview gesagt, dass er meint, dass er mental stärker sei als Anderson. Das sind halt so doofe, testosterongesteuerte Provokationen. Mehr ist es halt nicht. Gary Anderson hat, glaube ich, jetzt kein Problem damit, gegen Van Gerwen zu spielen. Ich glaube, dass ihn das anstachelt. Ich glaube, dass er da alles geben wird und wir einen starken Gary Anderson sehen werden. Und ja, dann wird sich Van Gerwen auch nochmal in Erinnerung gerufen fühlen, dass er dieses Jahr das ein oder andere Mal auch schon gegen Gary Anderson Probleme gehabt hat. Also es ist extrem schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es Anderson macht, aber weiß auch nicht so richtig, warum. Also vielleicht hat Van Gerwen wieder die ein oder andere Schwächephase und dann ist Anderson da. Wenn Anderson so einen Start hat wie gestern, wäre das natürlich auch von Vorteil, wenn er so 2-3-0 in Führung gehen könnte, was gegen Van Gerwen natürlich auch extrem schwer ist. Vielleicht muss er es darüber machen, dass er versucht, das Spiel so schnell wie möglich zu entscheiden. Aber ich glaube, auch wie Marvin, dass es extrem eng wird. Ich hätte jetzt irgendwie 6-5 Gary Anderson getippt, tatsächlich.
Also, was wir wissen, es wird spannend. Ein Wort vielleicht noch zu Gary Anderson, Marvin. Er hat angedeutet, wenn er hier den WM-Titel holt, dann ist vielleicht Schluss mit Darts. Er sagt auch selber öfter, naja, ich glaube nicht, dass ich noch 2-3 Jahre spiele. Also, dann ist auf jeden Fall Schluss. Was glaubst du, ist dran? Wird Gary Anderson nicht mehr lange Darts-Profi sein?
Lange glaube ich auch nicht mehr, aber er ist tatsächlich dann die Karriere beendet nach dem ermöglichen WM-Sieg. Ja, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, weil er auch immer sagt, ja, ich werde alt, ich bin alt und er hat ja auf jeden Fall auch im Interviews gesagt, dass er 2019 dann noch weniger Turniere spielen wird, also keine Ahnung, was er da noch mehr auslassen wird, vielleicht die Pro-Tour-Turniere oder vielleicht sagt er auch für die World Series ab, keine Ahnung, also ja, sowas entscheidet er vielleicht eher spontan. Hat wohl auch dann den Sport1-Leuten gesagt, dass er sowas nicht im Vorlauf ankündigen wird, sondern eher vom Gefühl halt ausgeht, wenn er merkt, vielleicht er hätte jetzt wirklich keine Motivation mehr, was natürlich sein kann, wenn er den WM-Titel jetzt zum dritten Mal gewinnt. Weiß nicht, ob der sich in seinem Alter nochmal antun will, gegen die ganzen Jungen sich dann in den nächsten Jahren zu messen, das auf keinen Fall. Und er hat ja auch immer öfter jetzt mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Also ich würde es nicht ausschließen. Aber bis dahin ist ja noch viel zu tun. Also Van Gerwen schlagen und dann Smith, das muss man ja auch erstmal tun. Also da können wir dann vielleicht später nochmal drüber reden, wenn die Spiele vorbei sind und er vielleicht dann tatsächlich gesagt hat, dass er aufhört. Aber im Moment würde ich sagen, nein, aber lange werden wir Anderson auf der Tour nicht mehr sehen. Das kann man auf jeden Fall festhalten.
Also und wer weiß, vielleicht reden wir am 2.1. ja dann auch über den Weltmeister Nathan Aspinall. Man weiß es nicht. Diese Weltmeisterschaft ist so verrückt, so viele Geschichten geschrieben. Er ist der klare Außenseiter natürlich im Halbfinale heute gegen Michael Smith, das andere Halbfinale Michael Van Gerwen gegen Gary Anderson, Best of 11, als erstes bis 6, dann morgen spielfrei und dann 1. Januar das WM-Finale und das bedeutet ja auch immer eine Sache, Premier League, die Plätze fürs nächste Jahr werden vergeben. Die Top 4 sind klar, selbst, also eigentlich egal, wer der Weltmeister wird, daran dürfte sich nicht viel ändern, außer dass Michael Smith dann statt über die Wildcards dann eben direkt über die Rangliste reinrutscht. Da sind wir uns, denke ich mal, einig. Aber wer hat sich bei der Weltmeisterschaft denn jetzt wirklich angeboten? Wen muss man mitnehmen? Raymond van Barneveld auf seinem letzten Jahr. Dave Chisney hier vielleicht im Viertelfinale mit dabei. Nathan Espinel als Halbfinalist. Kommt man eigentlich kaum drum rum. Kevin, was glaubst du? Es fällt unheimlich schwer dieses Jahr, oder?
Ich weiß nicht. Also mir irgendwie nicht. Also okay. Wir haben die Top 4, also die sicher sind mit Van Gerven, mit Peter Wright, mit Rob Cross und dann wahrscheinlich Gary Anderson. Gut, da ist jetzt, du hast es angesprochen, Michael Smith ist die Frage, worüber qualifiziert er sich? Aber er war im Premier League Finale, er war im World Series Finale, er war im WM Halbfinale, das heißt Michael Smith ist auch dabei, dann haben wir 5. Daryl Gurney ist als Players Champion in meinen Augen auch dabei, haben wir 6. Wir haben James Wade als doppelten Major Champion, ist dabei, wenn er nicht sagt, familientechnisch bin ich irgendwie, mag ich nicht und meine Frau will das nicht, aber in letzter Zeit klang das schon so, als würde er das wollen, als würde er dabei sein wollen. Also James Wade ebenfalls, dann sind wir bei 7. Menzo Suljovic, World Matchplay Finale, Grand Prix Halbfinale, Grand Slam Halbfinale, das sind genug Argumente da, das heißt, er wäre meine Nummer 8. Gavin Price als Grand Slam Champion, da kommst du fast nicht drum rum, wäre 9 und von Barneveld wird die Sky Wildcard kriegen, also die PDC wird sich da raushalten und der übertragende TV-Sender Sky wird ihn einladen. Und dann sind das meine 10. Also Espinel hat ein WM-Halbfinale erreicht, aber wir wissen auch, welche Auslosung er hatte. Jamie Lewis hat letztes Jahr durch ein WM-Halbfinale auch keine Premier League Wildcard bekommen. Chizzy war zu unkonstant, als dass ihm jetzt ein WM-Halbfinale in die Premier League spülen würde. Ich weiß nicht, was du sagst, Marvin.
Simon Whitlock vielleicht?
Ja, das waren auch die 10 Spieler, die ich vor der WM tatsächlich schon für die Premier League getippt habe. Also ich würde mich da zu 100% anschließen. Simon Whitlock, ja, hätte jetzt mit einem vielleicht etwas besseren WM Ansprüche gehabt als einziger, aber wie gesagt, das war auch dann irgendwie viel zu unkonstant. Mal gut, mal schlecht und ja, so ein Erstrundenaus bzw. Zweitrundenaus ist natürlich nichts, womit man sich dann nachträglich jetzt bewirbt. Und ja, das waren einfach Spieler wie Joe Cullen, die vielleicht hätten jetzt mit einem guten Run, Cullen hat ja eigentlich ein Halbfinale liegen lassen in der unteren Hälfte, muss man vielleicht auch mal so sehen. Der hätte vielleicht hier nochmal reingrätschen können. Und klar, ein WM-Finalist, Ada Lewis oder so, mit so einem Namen, hätte es vielleicht auch nochmal spannend machen können. Aber ich bin mir eigentlich auch ja doch ziemlich sicher, dass das genau die 10 Spieler sein werden, die dann nach dem WM-Finale nominiert werden. Es sei denn, irgendwie Sky macht irgendwie was ganz, oder die BDC macht was ganz Spezielles. Und ich glaube, Kevin hat das auch schon mal auf Twitter angesprochen, irgendwie 11 oder so, dass man Barney als Special-Spieler da mit reinnimmt und man hat dieses Jahr 11 oder so, keine Ahnung. Wir haben ja auch eine Nacht mehr dieses Jahr. Keine Ahnung, ich glaube zwar nicht. Ich glaube, dass es die 10 Spieler sein werden und alles andere wird mich dann auch jetzt tatsächlich überraschen.
Was müsste denn Nathan Espinel tun? Würde deiner Meinung nach ein Finale ausreichen für die Premier League oder müsste er Weltmeister werden? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ein Finale reicht, glaube ich, nicht. Es hat bei Kirk Shepard damals nicht gereicht und das war natürlich, da waren weniger bei der Premier League dabei, das stimmt. Aber ich glaube, dass die PDC das schon einschätzen kann, weil ich meine, gut, dann hätte er mit Michael Smith einen geschlagen, der auch mit dabei ist. Und ich glaube schon, dass er dann richtig untergehen würde bei der Premier League, weil jede Woche gegen diese Spieler, die wir aufgezählt haben, da fehlt die Qualität einfach. Und ich glaube nicht, dass die PDC ihn da in das Haifischbecken werfen wird. Er wird dann vermutlich wahrscheinlich wieder so eine World Series Wildcard kriegen, wo er dann irgendwie in Las Vegas mitspielen darf oder in Shanghai. Ah ne, Shanghai ist 2019 nicht dabei. Und sowas kann ich mir gut vorstellen, dass er sowas bekommt. Das hat man in den letzten Jahren auch bei Jamie Lewis oder Dimitri Vandenberg gesehen. Aber ich denke, Premier League käme deutlich zu früh.
Was haltet ihr von einem Ian White auf der Pro Tour, auf der European Tour Players Championship gut unterwegs gewesen, Kevin?
Es entspricht halt nicht den Ansprüchen der PDC und Sky an die Premier League. Eine Unterhaltungsshow, die durch Großbritannien, den Niederlande und Deutschland zieht. Also Ian White hat leider Gottes in keinem einzigen TV-Turnier in irgendeiner Form überzeugt. Und das hat dann nichts mehr mit Ansprüchen an die Premier League zu tun. Und Darren Webster hat sich selber, glaube ich, viel zu viel Kopf darüber gemacht, wenn der bei der European Championship einen Max Hopp im Viertelfinale schlägt und dann vielleicht auch an einem James Wade noch vorbeikommt, dann ist er vielleicht plötzlich in der Premier League drin. Aber seit diesem Turnier, das hat man ja dann auch bei der WM bei ihm gesehen, kommt er diesen Ansprüchen nicht hinterher, wird dem Ganzen nicht gerecht. Und dasselbe gilt eben auch für Ian White. Wir haben dieses Jahr tatsächlich 10 Leute, die sich durch unterschiedlichste Argumente aufdrängen. Und bei Van Barneveld ist das einzige vernünftige Argument dieses, er hört auf. Er gibt ihm nochmal die Abschiedstour, die ein fünffacher Weltmeister, der die Sportart in den Niederlanden zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und der dafür gesorgt hat, dass wir 2 Nächte in Rotterdam vor 10.000 Leuten haben, lasst denen seine Abschiedstour machen. Und alle anderen 9 haben sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Während es in den vergangenen Jahren schwierig war, 10 zusammenzuklöppeln, kommen wir, glaube ich, in diesem Jahr ziemlich genau auf 10. Und alles andere würde, glaube ich, sehr, sehr viele Leute überraschen.
Also wir werden Klarheit haben am 1. Januar nach dem WM-Finale. Zwischen wem auch immer, zwischen Michael van Gerwen oder Gary Anderson gegen Michael Smith oder Nathan Aspinall. Das sind die Halbfinals heute Abend ab 20 Uhr oder 20.30 Uhr, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also einschalten und natürlich bei uns auch wieder einschalten. Wir werden reden über die Halbfinals, entweder morgen oder übermorgen und dann natürlich auch aufs Finale blicken. Das war's für heute mit einer neuen Ausgabe von Double Trouble. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Marvin. Euch danke fürs Zuhören. Bewertet uns auf iTunes fleißig. Lest die News und vor allem schaut euch die coolen Interviews an auf daten.de. Dort gibt's auch ein Forum und ich habe gehört, auch ein Tippspiel, bei dem Kevin besonders gut ist diesmal.
Also, ich bin jetzt unter den ersten 80 auf jeden Fall. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal. Aber Marvin ist weiter vorne. Der hat es irgendwie besser getroffen.
Ja, es ist eine unheimlich merkwürdige WM, also als Experten. Wer hatte Nathan Aspinall, Luke Humphreys, Ryan Joyce vor dieser Weltmeisterschaft auf der Rechnung? Brandon Dolan wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen als Umgesetzter. Wir haben tolle Halbfinals und ja, dabei wünschen wir euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Double Trouble.
Double Trouble. 180! Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.